Die Bevölkerung ist sich mittlerweile durchaus der Tatsache bewusst, dass bei einigen kritischen Entscheidungen in der Welt des Sports Formeln leistungsfähiger sind als Menschen. Wie viel sollte ein Profiteam für bestimmte Nachwuchsspieler zahlen? Oder wann sollte man beim American Football beim vierten Versuch einen sogenannten Punt-Spielzug versuchen? Die stetig länger werdende Liste von Aufgaben, mit denen Algorithmen betraut werden, sollte langfristig das Unbehagen vermindern, das die Menschen empfinden, wenn sie zum ersten Mal dem Muster der Ergebnisse begegnen, das Miel in seinem verstörenden kleinen Buch beschrieben hat. Von Paul Miel lernen. Als 21-jähriger Leutnant in der israelischen Armee sollte ich 1955 ein Interviewsystem für die gesamte Armee entwickeln. Falls Sie sich fragen sollten, wieso einem so jungen Offizier eine so verantwortungsvolle Aufgabe übertragen wurde, sollten Sie sich daran erinnern, dass der Staat Israel selbst damals erst 7 Jahre alt war. All seine Institutionen befanden sich im Aufbau. Und jemand musste sie aufbauen. So seltsam es sich heute anhören mag, hat mich mein Bachelor-Abschluss in Psychologie vermutlich zum am besten ausgebildeten Psychologen in der Armee gemacht. Mein direkter Vorgesetzter, ein brillanter Forscher, war Chemiker. Als man mir diese Aufgabe übertrug, gab es bereits ein bestimmtes Befragungsprozedere. Jeder Soldat wurde bei seiner Einberufung einer Reihe psychometrischer Tests unterzogen und jeder Rekrut, der für Kampfeinsätze in Betracht gezogen wurde, wurde interviewt, um ein Persönlichkeitsprofil zu erstellen. Ziel war es, dem Rekruten einen Punktwert für seine allgemeine Kampftauglichkeit zuzuschreiben und die optimal zu seiner Persönlichkeit passende Verwendung zu finden: Infanterie, Artillerie, Panzertruppen und so weiter. Die Interviewer waren ihrerseits junge Wehrpflichtige, die wegen ihrer hohen Intelligenz und ihres Interesses am Umgang mit Menschen für diese Aufgabe ausgewählt worden waren. Die meisten waren Frauen, die damals noch vom Dienst an der Waffe ausgenommen waren. Sie wurden ein paar Wochen lang darin geschult, wie man ein 15- bis 20-minütiges Interview führt. Sie sollten dabei eine breite Palette von Themen ansprechen und sich einen allgemeinen Eindruck darüber verschaffen, wie gut der Rekrut in der Armee zurechtkommen würde. Leider hatten anschließende Evaluierungen bereits darauf hingedeutet, dass diese Befragungsmethode für die Vorhersage des zukünftigen Erfolgs der Rekruten fast nutzlos war. Ich sollte einen Interview-Fragebogen erstellen, der nützlicher war, aber nicht mehr Zeit beanspruchte. Ich sollte den neuen Fragebogen auch erproben und seine Vorhersagegenauigkeit beurteilen. Aus der Sicht eines Fachmanns war ich für diese Aufgabe nicht besser qualifiziert, als ich es gewesen wäre, um eine Brücke über den Amazonas zu bauen. Zum Glück hatte ich Paul Miels kleines Buch gelesen, das ein Jahr zuvor veröffentlicht worden war. Seine Behauptung, einfache statistische Regeln seien intuitiven, klinischen Urteilen überlegen, hatte mich überzeugt. Ich gelangte zu dem Schluss, dass der damals gebräuchliche Fragebogen zumindest zum Teil deshalb ein Fehlschlag war, weil er den Interviewern erlaubte, das zu tun, was sie am interessantesten fanden, nämlich etwas über das innere Seelenleben des Befragten zu erfahren. Vielmehr sollten wir die begrenzte Zeit, die uns zur Verfügung stand, dazu benutzen, möglichst viele spezifische Informationen über das Leben des Befragten in seinem normalen Umfeld in Erfahrung zu bringen. Darüber hinaus lernte ich von Miel, dass die endgültige Entscheidung nicht länger von den allgemeinen Beurteilungen des Rekruten durch den Interviewer bestimmt werden sollte. Miels Buch suggerierte, dass man solchen Beurteilungen nicht vertrauen konnte und dass statistische Zusammenfassungen von getrennt bewerteten Attributen eine höhere prognostische Gültigkeit besitzen. Ich entschied mich für ein Verfahren, bei dem die Interviewer mehrere relevante Persönlichkeitszüge beurteilen und jedem für sich einen Punktwert zuschreiben sollten. Die Gesamtpunktzahl für die Kampfeinsatztauglichkeit sollte nach einer Standardformel berechnet werden, ohne dass die Interviewer weiter Einfluss darauf nehmen sollten. Ich erstellte eine Liste von 6 Merkmalen, die für die Leistung in einer Kampfeinheit relevant zu sein schienen, darunter Verantwortungsbewusstsein, Umgänglichkeit und männlicher Stolz. Anschließend entwarf ich für jeden Persönlichkeitszug eine Reihe von Sachfragen, die sich auf das Leben des Rekruten vor seiner Einberufung bezogen, wie etwa die Zahl der bisherigen Anstellungen, wie regelmäßig und pünktlich er seiner Arbeit oder seinem Studium nachgegangen ist, die Häufigkeit seiner Kontakte mit Freunden, sein Interesse für und seine Teilnahme an sportlichen Aktivitäten und so weiter. Es ging darum, so objektiv wie möglich zu beurteilen, wie gut der jeweilige Rekrut in jeder Dimension abgeschnitten hatte. Durch die Konzentration auf standardisierte, sachbezogene Fragen wollte ich den Halo-Effekt reduzieren, bei dem günstige erste Eindrücke spätere Urteile beeinflussen. Als weitere Schutzvorkehrung gegen Halo-Effekte wies ich die Interviewer an, die 6 Persönlichkeitsmerkmale in einer festen Reihenfolge durchzugehen und jedes Merkmal auf einer 5-Punkte-Skala zu beurteilen, ehe sie zum nächsten weitergingen. Und das war es. Ich sagte den Interviewern, sie sollten sich nicht mit der Frage befassen, wie gut sich der Rekrut in die militärische Organisation einfügen würde. Sie sollten lediglich sachdienliche Tatsachen über seine Vergangenheit eruieren und diese Informationen dazu benutzen, dem Rekruten in jeder Persönlichkeitsdimension einen bestimmten Punktwert zuzuschreiben. Ihre Aufgabe ist es, zuverlässige Messwerte bereitzustellen, sagte ich ihnen. Überlassen Sie die Frage der prognostischen Gültigkeit mir. Womit ich die Formel meinte, die ich konzipieren wollte, um Ihre jeweiligen Ratings zu kombinieren. Die Interviewer hätten beinahe gemeutert. Diesen intelligenten jungen Leuten missfiel es, dass ihnen jemand, der kaum älter war als sie selbst, befahl, ihre Intuition auszuschalten und sich ganz und gar auf langweilige Sachfragen zu konzentrieren. Eine von ihnen beklagte, sie machen uns zu Robotern. Und so machte ich ihnen ein Zugeständnis. Führen Sie das Interview genauso durch, wie ich Sie angewiesen habe, sagte ich ihnen. Und wenn Sie das getan haben, erfüllen Sie sich Ihren Wunsch. Schließen Sie die Augen, stellen Sie sich den Rekruten als Soldaten vor und schreiben Sie ihm auf einer Skala von 1 bis 5 einen Punktwert zu. Mehrere hundert Interviews wurden nach dieser neuen Methode geführt. Und einige Monate später sammelten wir die Leistungsbewertungen der Soldaten von den befehlshabenden Offizieren der Einheiten, denen sie zugeteilt worden waren. Die Ergebnisse machten uns glücklich. Wie Miels Buch nahegelegt hatte, stellte das neue Interviewverfahren eine erhebliche Verbesserung gegenüber dem alten dar. Die Summe unserer 6 Ratings sagte die Leistung der Soldaten viel genauer vorher als die globalen Beurteilungen der vorhergehenden Befragungsmethode, wenn auch keineswegs vollkommen. Wir hatten uns von völlig nutzlos auf mittelmäßig nützlich verbessert. Die große Überraschung für mich bestand darin, dass das intuitive Urteil, zu dem die Interviewer in der Schließ-die-Augen-Übung gelangten, ebenfalls eine recht gute Prognose lieferte, die tatsächlich genauso gut war wie die Summe der 6 spezifischen Ratings. Aus diesem Befund lernte ich eine Lektion, die ich nie mehr vergessen habe. Intuition liefert einen Mehrwert, selbst in dem zu Recht verspotteten Auswahlinterview, aber erst nach einer disziplinierten Erhebung objektiver Informationen und der disziplinierten Bewertung gesonderter Merkmale. Ich stellte eine Formel auf, die der Beurteilung mit geschlossenen Augen das gleiche Gewicht gab wie der Summe der 6 Merkmalsratings. Aus dieser Episode lernte ich auch noch die allgemeine Lektion, nicht einfach dem intuitiven Urteil, dem eigenen oder dem anderer zu vertrauen, aber es auch nicht als belanglos abzutun. Etwa 45 Jahre später, nachdem ich den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften erhalten hatte, war ich kurzzeitig eine kleine Berühmtheit in Israel. Bei einem meiner Besuche hatte jemand die Idee, mich durch meinen ehemaligen Armeestützpunkt zu führen, in dem noch immer die Einheit untergebracht war, die für das Auswahlverfahren der Rekruten zuständig war. Ich wurde der befehlshabenden Offizierin der psychologischen Einheit vorgestellt und sie schilderte ihr gegenwärtiges Interviewverfahren, das sich nicht stark von dem System unterschied, das ich entwickelt hatte. Wie sich herausstellte, deuteten zahlreiche Forschungsergebnisse darauf hin, dass die Interviews noch immer gute Dienste leisteten. Als die Offizierin ans Ende ihrer Beschreibung der Interviewführung gelangte, sagte sie noch: Und dann sagen wir Ihnen, schließen Sie die Augen. Probieren Sie es selbst aus. Die Botschaft dieses Kapitels lässt sich leicht auch auf andere Aufgaben als Personalentscheidungen einer Armee anwenden.